Herzlich willkommen zu unserem Heiligabendprogramm rund um kleine und große Fluchten vor dem Alltag, um Hoffnungen und Wünsche für eine bessere Zukunft. Am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt oder zumindest einem Happy End führt nicht selten aufs Sofa vor den Fernseher, per Knopfdruck aufs Traumschiff, in die Klinik unter Palmen, an den Strand von Mallorca oder in die Arme des lang angehimmelten Traummannes. Wie viel heile Welt steckt im Herzkino? Und was erzählen die Filme über die echte Welt? Darüber hat sich Liane Gruß mit der Frau unterhalten, die sich die sonntäglichen Herz- und Schmerzgeschichten im ZDF ausdenkt.
Diese Art von Filmen kennen Sie.
Du weißt schon, dass es wichtig für dich wäre, damit abzuschließen. Deine Mutter meint das übrigens auch.
Na, ist ja gut, dass ihr euch einig seid. Aber Sven lebt noch. Ich gehe doch zu keiner Trauerfeier, wenn es noch nicht mal einen Beweis dafür gibt, dass er in dem Tsunami umgekommen ist.
Aber Sie haben das Boot gefunden.
Ja, aber ihn nicht.
Weißt du, dachtest, du müsstest in Lines Nähe bleiben, weil ich nicht da bin?
Dachte ich nicht.
Gut, weil Line ist es nämlich durchaus gewohnt, dass ich Notdienst habe. Ich lasse sie zwar nicht gern allein, aber ich habe das Handy immer an.
Falls du nachts weg musst, kannst du Bescheid sagen. Ich mache das gern.
Danke, aber wir kommen klar.
Natürlich.
Aber du liebst ihn doch.
Dachte ich.
Er hat dich vergessen.
Hatte er nicht, aber er wollte mich vergessen.
Also ich würde dich nie vergessen.
Das ist gut.
Filme zwischen Drama und Happy End. Viele solcher Filme hat eine Frau geschrieben, von der Sie wahrscheinlich nur den Künstlernamen kennen. Zu Gast ist Christiane Saatlow. Hallo.
Guten Tag.
Wir sprechen miteinander, weil Ihre Arbeit oft als Inbegriff der heilen Welt verstanden wird. Dass dem nicht so ist, auch darauf werden wir in unserem Gespräch kommen. Sie schreiben als Inga Lindström Drehbücher, die seit 2003, seit über 20 Jahren verfilmt und vom ZDF ausgestrahlt werden. Immer am Sonntagabend, 20.15 Uhr, zur Hauptsendezeit. Also man könnte sagen, Sie sind die härteste Konkurrentin vom Tatort. Mord und Totschlag im Ersten? Liebe und Drama in schwedischer Landschaft im ZDF, wofür würden Sie sich ganz privat entscheiden?
Gott sei Dank gibt es die Mediathek, ich gucke beides. Ja, also ich bin schon ein großer Krimi-Gucker, tatsächlich. Aber ich lasse mich auch immer wieder verführen fürs Herzkino.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie? Warum wollen Inga Lindström-Fans das Wochenende mit Ihnen abschließen?
Das ist sehr interessant gewesen. Also seit ich tatsächlich als Autorin so ein wenig nach vorne getreten worden bin oder mich getreten habe und also tatsächlich Kontakt zu den Zuschauerinnen habe, erfahre ich, dass vor allem Frauen den Sonntagabend gerne so benutzen, um nochmal wirklich wegzuchillen, sich zu entspannen. Und ich habe einige Zuschriften bekommen von Frauen, die einfach im Beruf stehen, die sagen, boah, am Montag geht die Mühle wieder los und ich setze mich am Sonntagabend nochmal mit dem großen Eisbecher und meiner Tochter oder so aufs Sofa und lass mich von der Inga Lindström entführen, irgendwohin in eine schöne Welt, in eine heile Welt.
Setzen die sich, wenn sie denn diesen Mann zu Hause haben, auch mit ihren Männern aufs Sofa?
Also mein Mann lebt nicht mehr, aber er war ein Mensch, der sowas überhaupt nie geguckt hat, aber bei mir war er ganz treu. Er hat sich immer hingesetzt und immer mit mir geguckt und er fand es immer gut. Also selbst wenn ich dann mal sagte, naja, so doll ist das jetzt nicht gewesen oder es gibt ja auch Filme, die einem nicht so sehr gefallen. Auch das Drehbuch, das ich selber geschrieben habe, kann mir manchmal nicht gefallen, aber mein Mann war wirklich ein treuer Fan.
Jetzt zählte ich gerade darauf ab, auf die Männer der Zuschauerinnen. Also die Männer der Zuschauerinnen. Kriegen Sie da Rückmeldungen?
Ich habe hin und wieder mal das Vergnügen, mit Männern zu reden, die sagen, ach, du bist es. Ich gucke das aber nur wegen der Landschaft. Und dann fangen wir ein Gespräch an und dann stellt sich dann so raus, dass sie doch geguckt haben, dass sie dann so Fragen stellen. Wieso hat er sich jetzt da von ihr getrennt oder was hat er da am Ende gemacht? Also so, ich finde das ganz lustig, dass sie dann heimlich doch gucken, aber gestehen würden sie es nicht, die Männer.
Warum haben Sie die Inga Lindström-Stoffe in Schweden angesiedelt? War das Ihre Idee?
Das war meine Idee tatsächlich. Nun gut, es gab ja vorher Rosamunde Pilcher. Also auch da ist man ja in so einer Art von Sehnsuchtsland, also in einem England, das so natürlich auch, also nicht überall existiert. Und dann war so die Idee, was können wir nicht noch was machen? Und Schweden ist für mich schon so ein Sehnsuchtsland. Und dann dachte ich, wieso nicht da die Geschichten ansiedeln? Ich mag das gerne, dort zu sein. Und wir haben natürlich mit Astrid Lindgren und Bullerbü, es gibt ja so eine Sehnsucht nach Schweden, die auch eine Sehnsucht ist nach einer heilen Kindheit, die wir gar nicht unbedingt hatten, aber die wir gerne gehabt hätten. Also so eine Kindheit, die Astrid Lindgren beschrieben hat.
Ich habe es vorhin schon anklingen lassen, Ihre Filme sind durchaus verschrien. als Schmonzette oder Kitsch. Aber von Luft und Liebe können ja auch ihre Drehbücher nicht leben. Sie sagen, die heile Welt in ihren Geschichten ist ein Trugschluss.
Nun, die heile Welt, wenn ich nur heile Welt schreiben würde, dann hätte ich keine Konflikte, dann hätte ich keine Geschichten zu erzählen. Selbstverständlich haben meine Figuren, meine Geschichten einen realen Hintergrund, meistens tatsächlich. Also sie kämpfen um ihr Dasein, sie kämpfen um die Liebe, sie kämpfen um ihre Firmen. Väter müssen sich mit Söhnen oder mit Töchtern auseinandersetzen, also Generationskonflikte. Es gibt eine Menge Konflikte. Die heile Weltecke ist natürlich die, dass am Sonntagabend im ZDF es ein Happy End gibt. Was es in der Realität nicht gibt. Aber das kann man jetzt Kitsch nennen oder nicht. Man kann es auch einfach eine Traumgeschichte nennen.
Ist das Happy End vorgeschrieben vom ZDF?
Das ist vorgeschrieben. Am Sonntagabend ist es vorgeschrieben.
Wie sehr dürfen Sie davon abweichen?
Gar nicht. Also bei Inga Lindström gibt es ein Happy End, eigentlich bei allen Herzkinofilmen. Die Idee scheint so zu sein, ich meine, ich habe mich darauf eingelassen. Die Idee ist aber tatsächlich, man will die Leute einfach mit einem guten Gefühl entlassen. Wir haben genug Konflikte, wir haben genug Konfliktstoffe auch im Fernsehen. Und ich meine, man muss sich das angucken. Die Leute gehen vor den Fernseher am Sonntagabend, gucken sich erst die Nachrichten an, meistens auf der ARD. Dann gehen sie zum ZDF, gucken sich schöne Herzgeschichten an und landen dann bei heute. Es ist eingebettet in Realität und im Moment in fürchterliche Realität. Und da scheint die Idee zu sein, am Sonntagabend dürfen die Leute mit guten Träumen entlassen werden.
Wissen Sie etwas darüber, wie viele Inga Lindström-ZuschauerInnen nach dem Film abschalten und sich die Nachrichten nicht mehr geben?
Tatsächlich, man weiß ja Quoten. Ich habe den Eindruck, es sind einige, aber bestimmt nicht die Hälfte. Also viele bleiben wirklich dran. Manche, ich meine gut, es ist ja heutzutage, man kann einfach in der Gegend rumhupfen und sich einen anderen Film auf einem anderen Programm anschauen. Also, aber die Möglichkeit ist zumindest da, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und das ist ja im Gegensatz zu den Zeiten, wo zum Beispiel Hedwig Kurz-Mahler geschrieben hat, die wirklich verschrien war, sie würde die Frauen wirklich vergiften, letzten Endes mit ihren süßen Geschichten. Da waren die Möglichkeiten der Information einfach nicht da. Wir wissen ja alles heute. Also man kommt ja gar nicht drum rum. Selbst wenn ich keine Nachrichten gucke, weiß ich eigentlich, was passiert in der Ukraine oder in Israel oder so.
Ja. Kommen wir mal auf Inga Lindström zurück. Für die Menschen, die noch nie einen Film von Ihnen gesehen haben. Wie sieht ein typischer Inga Lindström-Film aus? Also gibt es den?
Ich glaube so, dass der Übertitel ist, man findet Frau oder Frau findet Mann. Also das ist natürlich eine Liebesgeschichte. Es finden sich zwei. Inzwischen finden sich auch hin und wieder zwei Frauen oder zwei Männer, aber es finden sich zwei Menschen, die den Mut haben, darum geht es ganz oft auch, sich aufeinander einzulassen. Das ist eigentlich so das, was ich so schreiben möchte.
Aber die Geschichte ist ja meistens vielschichtiger. Also das sind ja nicht nur zwei Menschen, die sich treffen. Im Zweifel kommen dann alte Konflikte auf, die aufgearbeitet werden müssen. Und es gibt eine ganze Menge Randgeschichten. Wie viel Stoff brauchen Sie, um einen Film daraus zu formen?
Also ich meine, man kann das ja nicht in Kilogramm oder so messen. Also natürlich erzähle ich keine glatte Figur, die keine Geschichte hat. Also das ist ja, also das ist für die Autorin auch das Spannende. Tatsächlich Figuren erstmal zu erfinden, die ein Leben haben, also die eine Vergangenheit haben, die ein Geheimnis haben vor allem. Da wird es dann spannend, wenn die mit diesem Geheimnis, das sie vielleicht schon ganz lange gehütet haben, plötzlich konfrontiert werden, wenn sie sich damit nochmal auseinandersetzen müssen. Also ich erzähle natürlich Leute, die im Leben stehen und die lernen, keine Angst mehr davor zu haben, sich auf dieses Leben auch einzulassen. Einlassen ist immer wieder so ein Wort, das immer wieder kommt, weil das ist ganz schwer.
Wie oft wiederholt sich da etwas? Sind Sie dann immer bemüht, auch aktuelle Stoffe mit reinzubringen? Also, weil Sie auch eben meinten, ne, es treffen sich auch immer häufiger zwei Männer, zwei Frauen. Vielleicht trifft sich dann auch irgendwann eine Transfrau mit jemandem.
Das ist inzwischen durchaus denkbar. Also, wenn ich rumgehe, wenn ich im Café sitze und meine Ohren aufmache, höre ich Geschichten. Und wenn ich im Bus fahre oder im Zug fahre, im Flieger, höre ich Geschichten von Menschen. Und letzten Endes sind das alles Geschichten, aus denen man dann einen Film machen kann. Das sind so banale Sachen. Das Leben ist natürlich wahnsinnig vielfältig. Und ich bemühe mich schon, Abgesehen davon, dass es eine Liebesgeschichte ist, unterschiedliche Liebesgeschichten zu erzählen. Also oft natürlich auch Geschichten von Menschen, die eben dieses Geheimnis in der Vergangenheit haben, die möglicherweise sogar also gar nicht, sich gar nicht erinnern, die dann draufkommen, was da eigentlich passiert ist in ihrer Kindheit, was mit den Eltern passiert ist, wo sie weggenommen worden sind von irgendwelchen Leuten, die sich scheiden haben lassen oder so. Es ist schon, was die Konflikte angeht, gar nicht weit weg von der Realität. Es ist nur die Lösung halt, der Traum.
Leute, die ein bisschen hämisch vielleicht auf die Filme gucken würden, fragen sich, wer denkt sich sowas aus?
Ach, ich glaube, das ist, es gehört so eine gewisse Lust am Fabulieren dazu. Ich meine, es ist auch so, ich gehe mit meinem Hund spazieren, komme nach Hause und erzähle meiner Tochter irgendwelche völlig absurden Geschichten, die ich erlebt habe. Also es ist so eine Offenheit für die Wechselfälle des Lebens, die ich dann halt speichere und zu einer Geschichte mache.
Man merkt, Sie haben Spaß daran, sich das auszudenken. Ich muss ja gestehen, ich habe Sie ganz lange mit Rosamunde Pilcher gleichgesetzt. Ich dachte, Inga Lindström ist eine Frau, die schreibt Romane und deren Romane werden fürs Fernsehen verfilmt. Dass Inga Lindström aber eigentlich eine Art Kunstfigur ist, die selbst die Drehbücher für ihre Filme schreibt, war mir nicht bewusst.
Ursprünglich, und das war halt ein purer Zufall, wie das oft im Leben und in den Filmen ist, dann zur rechten Zeit am rechten Ort, wollte ich tatsächlich unter einem Pseudonym Romane schreiben. Das war noch nicht so ganz klar, aber vielleicht auch in Schweden. Also so Liebesromane letzten Endes. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen weg vom Drehbuch, weil ich dachte, ach, beim Roman bin ich so die Herrin des Geschehens viel mehr als beim Film. Das ist aber leider Gottes publik geworden. Ich weiß nicht mehr, ob ich selber war oder ob es mein Mann war, ist auch völlig wurscht. Jedenfalls hat der Redakteur, der die Pilcher gemacht hat, hat das irgendwie zu Ohren gekriegt und dann rief er mich an und sagte, wieso willst du jetzt Romane schreiben? Da könnten wir doch mal drüber nachdenken, da was fürs Fernsehen zu machen. Und schon war ich keine Romanautorin mehr, sondern bin wieder Drehbuchautorin geworden. Ja, und dann hat sich das eigentlich sehr schnell, sehr gut entwickelt, weil der Redakteur, das war der Dr. Behling vom ZDF, der eine Lust hatte an solchen Geschichten, der sich nicht geniert hat, der sich als Mann, auch eben als Mann, nicht geschämt hat, sowas zu machen. Und wir haben das dann zusammen entwickelt und er hat wirklich viel dran gesetzt, dass der Sender das auch mag. Und ja, und dann haben wir Erfolg gehabt damit. Also was man natürlich gerne mag, dass die Leute wirklich gucken. Im ersten Jahr habe ich 3 Filme gemacht. Die sind einfach alle 3 super gut angeschaltet gewesen. Und das ist ein Glück.
Nun muss man ja sagen, Sie waren auch gar keine Unbekannte beim ZDF. Also Sie haben ursprünglich als Dramaturgin angefangen beim Theater, waren Journalistin für Zeitungen, für den BR, wenn ich mich recht entsinne.
Unter anderem, ja. Mhm.
Und haben irgendwann angefangen, Drehbücher zu schreiben. Schloss Hohenstein haben Sie geschrieben. Sie haben Folgen für den Bergdoktor geschrieben, für In aller Freundschaft, aber auch Rosamunde Pilcher Romane fürs Fernsehen umgesetzt.
Ja.
Man hatte ihnen Vertrauen zu geben.
Ja, wobei, es ist natürlich schon so, jedes Projekt ist ein neues Projekt. Es gibt nicht dieses Vorschussvertrauen. Also das Einzige, was tatsächlich der Fall ist, dass es ein Türöffner ist. Dass ich also tatsächlich vielleicht schneller als andere Menschen in dem Büro des Redakteurs sitze oder mein Konzept auf einem Schreibtisch liegt. Aber dann wird jedes, und zwar auch jede Lindström-Geschichte wird angeguckt wie ein ganz neuer Film. Also da gibt es keine Vorschussliebhabereien.
So. Zu Gast im RBB 24 Inforadio Christiane Sadlow, besser bekannt als Inga Lindström oder wie viele sagen Inga Lindström. Mittlerweile 70 Jahre alt und Autorin vieler Herzkinofilme im ZDF. Und wie wir jetzt wissen, sind das Filme, die zu Unrecht auf eine heile Welt reduziert werden. In diesem hier zum Beispiel geht es für die meisten Hauptfiguren um ganz schön viel, auch wenn es erstmal anders klingt.
Hättest du mir ruhig mal sagen können, wie schön es in Schweden ist?
Ja, Mensch, Mädchen. Weißt du, wir haben uns das immer so gewünscht, dass du zurückkommst. Ich kann es nicht glauben.
Ich helfe Paaren quasi dabei, sich bei ihrer Trennung nicht zu zerfleischen.
Ich habe wirklich gedacht, dass wir eine Chance hätten. Aber wieso sollte es ausgerechnet bei uns klappen?
Wegen der Liebe?
Liebe. Henrik liebt eine andere. Ich kann nicht mehr mit ihm leben.
Sie hatten mir im Vorfeld die 100. Folge von Inga Lindström empfohlen. Einfach nur Liebe. Da tauchen unglaublich viele Themen auf. Menschen nehmen an einem Seminar teil, um sich achtsam zu trennen. Unter anderem eine Frau, gespielt von Uschi Glas, weil sie ihrem Mann ihre Demenz nicht antun möchte. Eine Tochter erbt vom Vater eine schwedische Insel, auf dem eben dieses Seminar stattfindet. Es geht um lesbische Liebe, Familienkonstellationen, Themen am Puls der Zeit, modern umgesetzt. 4,89 Millionen Fernsehzuschauer haben diese Folge gesehen, also Quotensieger damals bei der Ausstrahlung. Und trotzdem haben die Leute an Inga Lindström immer was auszusetzen. Also viele, weil sie die Filme gar nicht kennen. Trifft sie die Kritik?
Ach, wissen Sie, die Leute ist natürlich auch so ein großer Begriff, also die Zuschauer. Da kriege ich so viel positive Resonanz tatsächlich. Es gab einen wirklich wahnsinnig bösen Brief von einem Mann, der mich also beschimpft hat, da also die Leute irgendwie zu manipulieren etc. Aber ansonsten sind es halt Leute, die aus den Medien mehr oder weniger kommen, also Kritiker. Und natürlich hätte ich es lieber, wenn sie sagen, boah, ey, das ist ja ganz toll. Und wir hatten einmal, wie ich den Bergdoktor, also ich habe die erste Bergdoktor-Variante damals in den 90ern miterfunden und viel dafür geschrieben. Und da hatte ich für ein Drehbuch eine Kritik in der Süddeutschen Zeitung gehabt. Und da kriegt man ja dann immer schon so ein bisschen Hosenflattern und denkt, was machen die? Und der schrieb, es war damals Gerhard Lippert, der den Bergdoktor spielte, wenn ihr Gerhard Lippert seht, erwartet einfach nicht Gerhard Hauptmann. Es ist ein gut gemachtes Unterhaltungsprogramm. Und der hatte so aufgezählt, wo wir gut sind, wo wir handwerklich einfach auch gut sind. Und da dachte ich, genau das ist es doch eigentlich. Also ich will ja gar nicht hier Shakespeare sein, abgesehen davon, dass ich es auch nicht bin und nicht könnte. Ich habe den Anspruch, die Leute gut zu unterhalten. Und das ist ein legitimer Anspruch.
Auch ein Unterhaltungsprogramm steckt Köpfchen, ne?
Ja, sollte man meinen tatsächlich.
Aber Sie müssen ja die Drehbücher aus der Hand geben. Sind Sie immer zufrieden mit der Umsetzung?
Nein, natürlich nicht. Also ich meine jetzt gar nicht so, was den Sonntagabend angeht. Es ist natürlich so, erzählen Sie eine Geschichte 5 verschiedenen Personen und 5 verschiedene Personen werden in einer Zusammenfassung unterschiedliche Geschichten erzählen. Ich schreibe eine große blonde Frau und besetzt wird dann mit einer kleinen dunkelhaarigen, weil der Regisseur oder der Produzent oder wer auch immer eine andere Vorstellung hat. Das ist Film, das ist halt so. Und da muss man sich irgendwie zusammenreißen und zusammenraufen auch. Und manchmal muss man halt dann auch da sitzen und denken, boah, das habe ich doch nicht geschrieben. Das passiert, das gehört zum Job.
Und wie verbringen Sie den Sonntagabend, wenn Inga Lindström gesendet wird im ZDF?
Ja, da sitze ich dann schon da und meistens ist entweder meine Tochter da oder eine Freundin da und dann haben wir eine Flasche Champagner und wenn dann mein Name über den Bildschirm flimmert, dann wird er aufgemacht und dann freuen wir uns. Und früher, als meine alten Tanten, die jetzt leider nicht mehr leben, noch lebten, hatte ich eine, die legendäre Tante Anni, die immer angerufen hat und die auch kritisch war, die dann gesagt hat, Schwäbin, mei, aber so viele Nackte, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, Christiane.
Da muss ich gleich mal fragen, das Drehbuch, sind da schon Regieanweisungen drin? Also Sie stellen sich da jetzt jemanden leicht Bekleidetes vor oder was
na
schreiben
klar.
Sie da
nein, also ich schreibe, also ich meine, das ist dann keine Regieanweisung. Das ist letzten Endes natürlich einfach das Bildhafte, wie ich mir die Szene vorstelle, wo die schnell. Ich schreibe schon, dass sie auf einer blauen Hollywood-Schaukel sitzen, dann ist es meistens ein grüner Traktor oder so. Aber ich finde es wichtig, dass der Regisseur, der sich gar nicht unbedingt dran halten muss, aber dass er so eine Idee von meiner Idee bekommt, wie das aussieht. Ich meine, inzwischen habe ich Regisseure, wir arbeiten so viel zusammen, die wissen das schon, was ich mir so vorstelle.
Also Sie schreiben die Dialoge und Sie beschreiben die Szene.
Ja. Und das ist natürlich, ich schreibe ja auch gerne und ich beschreibe das schon auch sehr, sehr genau und mag das auch. Ich möchte schon schreiben, dass die da in diesem blauen Haus eine gelbe Kerze im Fenster stehen haben oder so.
Sie haben vorhin erzählt, Sie belauschen Menschen, wenn Sie Bus fahren oder meinetwegen U-Bahn oder im Restaurant und greifen da Gesprächsfetzen auf. Und genauso nehmen Sie wahrscheinlich ja auch Inhalte auf, wenn Sie sich mit Freunden unterhalten. Wie viel Angst müssen Freunde haben, in Ihren Filmen zu landen?
Ach, die müssen gar keine Angst haben, weil am Ende mache ich natürlich dann schon eine spezielle Geschichte draus. Also ich meine, es gibt manchmal tatsächlich so Sachen, die wirklich dann irgendwie was ganz Individuelles sind, wo ich dann frage, darf ich das verwenden? Also diese kleine Ecke deiner Geschichte. Ich werde nie eine biografische Geschichte über Leute machen, die ich kenne, natürlich nicht. Aber das kommt schon vor, dass dann irgendwas erzählt wird oder ja so, wo ich dann sage, boah. Manchmal ist es aber auch so, die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe was erlebt, das wäre was für deinen Film. Dann muss man mal gucken, ob das was für meinen Film ist.
Ich habe gehört, Sie sind in einem Buchclub.
Ja. Ja.
Finden Sie auch ein gewisses Heil in den Büchern?
Ehrlich gesagt ist es so, dass wir schon auch Bücher lesen, die schwierig sind, die einem nicht nur Freude machen. Also wir haben jetzt gerade von Han Kang diese Vegetarierin gelesen, also die Nobelpreisträgerin. Und das ist ein Buch, das hat mich so traurig gemacht. Das hat mich so furchtbar erschüttert. Also Freude habe ich da nicht empfunden. Es ist ein gutes Buch, aber wir haben auch wirklich so drüber geredet. Können wir das verschenken? Weil es macht einen traurig. Also nicht immer finde ich da mein Heil.
Und in welchen Büchern finden Sie Ihre heile Welt? Also was würden Sie greifen, um abzuschalten, den Tag einfach zu vergessen oder das, was gerade irgendwie abgeht und nicht so läuft?
Wissen Sie, das ist natürlich ganz, ganz blöd, weil ich schalte ab bei Krimis. Ich lese wahnsinnig gerne Krimis. Und man muss natürlich auch dazu sagen, also bei aller Idee eines Realismus im Krimi, das, was ich im Fernsehen sehe, ist ja sowieso immer mit Happy End. Also der Mörder wird in 99% der Fälle wird der gefasst. Und das ist ein Happy End in einem Krimi. Und hat mit der Realität nichts zu tun. Also das muss man schon auch nochmal so sagen. Wenn mir immer um die Ohren gehauen wird, also das hat ja mit Realität nichts zu tun, dann frage ich mich natürlich schon, was ist denn beim Tatort so wahnsinnig realistisch, Leute? Aber das macht nichts. Man darf diese Märchen in unterschiedlichsten Sachen, man darf auch die bösen Hexen erzählen. Also wenn sie dann am Ende verbrannt werden.
Wie sieht's mit der heilen Welt im echten Leben aus? Sie haben mir erzählt, Sie haben Rückzugsorte.
Ja.
Ja, wo Sie sich hinbegeben, um abzuschalten.
Also ich lebe wahnsinnig gerne in der Stadt. Also ich lebe seit 20 Jahren in Berlin und bin hier nach wie vor gut aufgehoben. Aber Rückzugsorte ist für mich tatsächlich Natur. Also und zwar möglichst dann auch Natur, wo ich dann alleine an einem Wasser sitze und auf den Sonnenuntergang gucke und den auch fotografiere. Ich habe, glaube ich, 25.000 Sonnenuntergangsfotos auf meinem Handy. Das tut meiner Seele gut. Also tatsächlich sehr viel mehr. Also wenn ich mich auf dem Wasser befinde oder im Wasser, ich bin auch eine Schwimmerin, das tut mir gut. Und da kann ich dann loslassen und kann mich da so mal zeitweise rausziehen aus dem Leben, aus dem Alltag oder so.
Sie erwähnen sehr oft in Interviews, dass Sie gern mit George Clooney drehen würden. Also Sie sagen ja auch warum. Sie machen das so penetrant, dass es vielleicht irgendjemand hört, der das mal ermöglichen könnte. Gibt es irgendetwas anderes, Realistisches? Der ist vielleicht nicht bezahlbar, würde ich so denken. Was Sie für das Fernsehen gerne machen würden?
Ach, aber es ändert sich ja auch gerade. Also ich finde schon, dass Frauenfiguren, auch ältere Frauenfiguren, durchaus noch mehr Platz haben könnten und auch humorvollen Platz. Also ich muss nicht immer die arme Alte, deren Mann gestorben ist und die jetzt so. Das ist etwas, was ich schon gerne machen würde auch. Und so Freundinnengeschichten. Also da gibt's einfach viel zu erzählen. Da gibt's auch viel Lustiges zu erzählen. Da gibt's aber auch viel Dramatisches, Trauriges und Achtsames zu erzählen, wie Leute miteinander umgehen.
Da bin ich bei einer nächsten Frage. Was können Menschen mitnehmen aus den Inga Lindström-Filmen?
Was man eigentlich überall mitnehmen sollte, dass es tatsächlich wichtig, immer wichtiger wird, dass man auf Leute zugeht, dass man auf sie aufpasst, dass man sich kümmert. Kümmern ist so ein Wort. Ich meine, diese Achtsamkeitsgeschichte, die ist ja, wird ja so gerne verbunden mit, ich muss achtsam mit mir umgehen, aber ich muss halt auch achtsam mit anderen umgehen. Und das finde ich, wenn sie das irgendwie so mitnehmen und dass man zum Beispiel also auch Beziehungen nicht gleich beendet, wenn es schwierig wird, sondern dass man kämpft, dass man guckt, wie man das wieder hinkriegen kann, weil es so ein Glück ist, jemanden zu finden, der mit einem den Weg oder Teile des Weges geht.
Nun befinden wir uns gerade in einer Zeit voller Unsicherheit und keiner weiß so wirklich, wie sich die Welt entwickeln wird. Ist das genau die richtige Zeit für Inga Lindström? Brauchen wir diese Filme, um ein Stück heile Welt zu finden?
Ich denke das schon. Also ich meine, wir finden allenfalls ein Stück heilere Welt. Also die heile Welt, die brauchen wir uns gar nicht einzubilden. Die wird so schnell nicht mehr gefunden werden, keine Frage. Ich weiß es von mir selber, ich weiß es von meinen Freunden und von Bekannten, wie unruhig, wie beunruhigt und durchaus auch, wie verängstigt die Leute heutzutage sind. Zu Recht. Es wird einem noch nicht mehr eingeredet, es ist so. Es ist wirklich furchtbar schwer. Und da so eine Insel zu haben, auf die man sich mal 1,5 Stunden zurückziehen kann und ein bisschen loslassen kann, das finde ich, ist hilfreich.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Christiane Sadlow alias Inga Lindström.
Ich danke Ihnen auch.
Liane Gruß hat sich mit der Herzkino-Drehbuchautorin Christiane Sadlo unterhalten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.